Also ich glaube persönlich, und das gilt natürlich erstmal für jede Niederlassung und unternehmerische Tätigkeit, ich glaube, es gibt kein anderes vergleichbares Modell, wo man am Ende so viel Gestaltungsfreiheit und auch unternehmerische Selbstbestimmung hat wie in der Niederlassung. Wenn wir über die Finanzierung sprechen, wir denken die Finanzierung nicht klassisch in Form von, wie viel Eigenkapital hat jemand, welche Sicherheiten können gestellt werden, sondern für uns ist immer entscheidend, wie ist die Person, also der Mensch, der dahinter steht, der das Konzept umsetzen möchte und wie tragfähig ist dieses Konzept.
Herzlich willkommen zu Dental Minds, dem Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Die Fachredakteurin und der Fachanwalt diskutieren Themen und Trends für Praxis und Labor und verhelfen Ihnen zu mehr Durchblick im Dentalmarkt. Verlassen Sie sich drauf.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sind Karl-Heinz Schnieder
und Marion Marschall.
Und wir nehmen für Sie jeden Monat Themen und Trends unter die Lupe, die für Sie in der Zahnarztpraxis und im Dentallabor wichtig sind oder werden könnten.
Wir haben das bei Dental Minds aus den verschiedensten Perspektiven ja schon häufiger thematisiert. Nicht nur bei den Zahnärzten vollzieht sich bei den akademischen Heilberufen mit Macht ein Wandel. Mehr akademisierte Gesundheitsberufe, mehr Frauen in den Berufen, ein starker Trend zur dauerhaften Tätigkeit in Anstellung, mit allem, was das für das berufliche Leben und das private Leben bedeutet. Die Existenzgründung ist bei Ärzten, Zahnärzten und Apothekern nun mal nicht mehr der Standardweg für die Berufsausübung. Verändert haben sich auch die Strukturen, in denen Heilberufler heute arbeiten, und sie werden sich sicherlich noch weiter verändern. Stichworte sind hier nur medizinische Versorgungszentren, Praxisverbünde, Praxisketten, Fremdinvestoren und mehr.
Ja, Marion, damit verändern sich natürlich auch die Anforderungen und die Geschäftsmodelle der Dienstleister in der Gesundheitsbranche. Ohne Moos nichts los, heißt der alte Spruch, und ohne eine Bank des Vertrauens geht es auch im Leben der Heilberufler nicht. Schon gar nicht, wenn man sich als Zahnärztin oder Zahnarzt oder als Einsteiger in eine Berufsausübungsgemeinschaft niederlassen möchte. Ganz gleich, ob mit Neugründung oder Übernahme. Und wenn auch die Zahl der Geldinstitute, die sich um die Heilberufe bemühen und ihnen spezialisierte Angebote machen, gewachsen ist. Für viele ist die traditionsreiche Ärzte- und Apothekerbank, kurz ApoBank, als Genossenschaftsbank der Heilberufe nach wie vor häufig die erste Wahl. Unser heutiger Gesprächsgast kennt diese Bank und ihr Geschäft von der Pike auf. Schließlich hat er dort schon 1993 als Kundenberater angefangen. Heute ist er, seit 2023, Vertriebsvorstand der Bank. Herzlich willkommen, Heiko Drews.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Schnieder. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Austausch.
Ja, da freue ich mich auch. Herzlich willkommen auch von mir. Herr Drews, wir haben es ja in unserer Anmoderation schon mal kurz angerissen. In den Heilberufen vollzieht sich tatsächlich ein durchaus tiefgreifender Wandel. Und Sie blicken jetzt auf 33 Jahre Tätigkeit bei der ApoBank, von der Basis bis in den Vorstand. Welche Veränderungen sind aus Ihrer Sicht die gravierendsten für die Heilberufe und damit ja am Ende auch dann für die Bank? Und welche Veränderungen haben Sie vielleicht auch überrascht, positiv wie negativ?
Ja, Frau Dr. Marschall, die wichtigsten Entwicklungen haben Sie, wie ich finde, eben schon sehr treffend und gut beschrieben. Aus meiner Sicht gibt es drei ganz wesentliche Trends, die das ganze Geschehen prägen. Erstens die Entwicklung von der klassischen Einzelpraxis hin zu mehr kooperativen Strukturen, also Gemeinschaftspraxen, MVZs oder größere Einheiten. Und gleichwohl in unserer Beobachtung spielt die Einzelpraxis nach wie vor eben eine wichtige Rolle, gerade in Verbindung mit der Möglichkeit ja auch der Anstellung von Zahnärzten. Den zweiten Trend, den wir sehen, ist der wirklich deutliche Anstieg von angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzten. Wenn wir mal so auf die letzten 10 Jahre schauen, dann hat sich die Anzahl in den letzten 10 Jahren von 10.000 auf gut 20.000 verdoppelt. Und viele junge Zahnärztinnen und Zahnärzte wünschen sich heute eben einfach mehr Flexibilität, planbare Arbeitszeiten und auch eine bessere Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Und der dritte große Trend ist die zunehmende Feminisierung der Heilberufe. In der Zahnmedizin stellen die Frauen mittlerweile bei den Studierenden und Angestellten die deutliche Mehrheit. Und das prägt natürlich auch Erwartungen an Arbeitsmodelle und Karrierewege. Sie haben auch gefragt, waren da jetzt Trends dabei, die überraschend sind? Ehrlicherweise keine wirklichen Überraschungen. Das liegt daran, dass wir natürlich in diesem Gesundheitsmarkt extrem systematisch auch beobachten. Wir machen eigene Analysen, sind sehr, sehr eng im Austausch mit den Standesorganisationen. Und von daher ist unser Ziel auch immer, die Entwicklungen eben frühzeitig zu erkennen, um uns darauf auch mit unseren Angeboten gut einstellen zu können, um eben eine sehr gute Beratung liefern zu können.
Wobei man, glaube ich, sagen muss, dass der rasante Trend zur Anstellung, zumindest die Standespolitik, nachdem das dann ja mit dem Gesetz so mehr oder weniger sang- und klanglos freigegeben worden war, doch etwas überrascht hat, ne, dass das so schnell nach oben ging damals.
Ja, da haben Sie recht. Die Geschwindigkeit, über die ich eben auch gesprochen habe, das sicherlich ja. Aber ich glaube, insgesamt ist es dieser Trend eben zu größeren Einheiten, stärkere Feminisierung, mehr Anstellung. Bezüglich der Geschwindigkeit gebe ich Ihnen recht.
Werbung. Sie möchten Ihren Praxiserfolg steigern? Informieren Sie sich über die postgraduale Weiterbildung an der Danube Private University und erweitern Sie Ihre Expertise in den Fachgebieten der Zahnmedizin zum Master of Science Continuing Education. Gehören Sie zu den Besten. www.dp-uni.ac.at.
Als ich meine juristische Laufbahn begann, lange ist es her, waren Zahnärzte in eigener Praxis niedergelassen. Und sie waren fast alle auch Kunden ihres Bankhauses. Sie hatten ihre Praxen über die Apobank finanziert, die Praxiskonten liefen dort. Und heute, wir hatten es schon, wird einfach später gegründet, wenn überhaupt, aber wenn, dann später. Manche wollen diesen Schritt gar nicht mehr gehen und es gibt auch immer mehr Finanzdienstleister und Banken, die sich um die Heilberufler bemühen. Welche Rolle spielen Praxisfinanzierungen, Existenzgründerfinanzierungen für die Bank heute?
Ja, Dr. Schnier, die Begleitung von Praxisgründung ist und bleibt der absolute Kernauftrag der Bank. Ich würde es mal fast so formulieren, das ist die DNA der Apobank. Und trotz aller Veränderungen, über die wir eben auch gesprochen haben, sehen wir eine weiterhin hohe Nachfrage nach Finanzierung und auch Begleitung dieser Finanzierung. Und es ist eben angesprochen worden, viele gehen den Schritt später oder auch sicherlich etwas bewusster, aber viele gehen ihn auch nach wie vor. Vielleicht ein paar Zahlen dazu. Wir haben im letzten Jahr insgesamt mit den Existenzgründungsfinanzierungen ein Neugeschäft von 1,8 Milliarden Euro gesehen. Also 1,8 Milliarden neues Finanzierungsvolumen für Existenzgründungen. Und davon etwa eine halbe Milliarde für die Zahnärztinnen und Zahnärzte. Ich darf das an der Stelle einmal sagen, wir sind als Apobank durchaus stolz darauf, dass wir alle 2,5 Stunden den Traum einer eigenen Praxis oder Apotheke erfüllen. Und von den Existenzgründungsfinanzierungen, über die wir eben gesprochen haben, ist jede fünfte etwa im zahnärztlichen Bereich. Wenn wir einmal auf den Gesamtmarkt noch schauen und sagen, wo werden denn Existenzgründungsfinanzierungen gemacht? Über alle Heilberufsgruppen hinweg zu gut 50% bei uns. Und das zeigt, glaube ich, schon sehr stark, welches Know-how wir in diesem Bereich haben. Und ein Punkt, der uns in der Beratung immer sehr wichtig ist, wenn wir über die Finanzierung sprechen, wir denken die Finanzierung nicht klassisch in Form von, wie viel Eigenkapital hat jemand, welche Sicherheiten können gestellt werden, sondern für uns ist immer entscheidend, wie ist die Person, also der Mensch, der dahinter steht, der das Konzept umsetzen möchte und wie tragfähig ist dieses Konzept. Also das ist für uns das entscheidende Kriterium und weniger die Frage, wie viel Eigenkapital und Sicherheiten. Natürlich gibt es Standardsicherheiten, aber vom Grundsatz her geht es ums Konzept, um die Person, die dahinter steht.
Da habe ich jetzt mal eine Neugierfrage, weil das immer wieder auch in den Bilanzpressekonferenzen gesagt worden ist. Man wollte gerne auch die inzwischen akademisierten Gesundheitsberufe ansprechen. Gibt ja viele Berufe, die inzwischen mit einer akademischen Ausbildung versehen sind, Ergotherapeuten, Logopäden und so weiter. Hat das funktioniert und funktioniert das auch bei Existenzgründungen? Fragen die bei Ihnen oder fragen die doch immer noch bei der Bank vor Ort?
Ja, also wenn man insgesamt drauf guckt, dann kann man nach wie vor sagen, der klare Fokus bei uns liegt schon unverändert auf den Apotheken, Ärzten, Zahnärzten und Tierärzten. Das bleibt auch das Kernsegment und ehrliche Antwort, da haben wir auch die größte Erfahrung und Spezialisierung. Trotzdem sprechen wir aber auch mit den von Ihnen angesprochenen Berufsgruppen, psychologische Psychotherapeuten, Heilmittelerbringer und unterstützen auch bei der Existenzgründung. Die Finanzierungsvolumina sind in aller Regel wesentlich geringer als eben in einer zahnärztlichen Praxis oder einer fachärztlichen Niederlassung. Aber trotzdem gibt es Beratungsbedarf. Ne? Beginnend mit der Frage, was ist der richtige Standort? Wie baue ich die Praxis auf? Ist sie wirtschaftlich tragfähig? Wie sieht meine eigene persönliche Lebensplanung aus? Also lange Antwort auf Ihre Frage. Ja, machen wir. Fokus ist aber eindeutig eben der Bereich Apotheker, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte.
Wir sind ja im Podcast für die Zahnarztpraxis und für die Dentallabore. Wenn Sie sich so die Gründungsgruppen anschauen, die einen Fachgebiete, sind Zahnärzte da anders als andere oder haben die Besonderheiten? Sind sie besonders innovationsfreudig, besonders risikointeressiert oder unterscheiden die sich gar nicht so großartig von dem Hausarzt, der neu startet, oder dem Kinderarzt? Gibt es da irgendwo ein Unterscheidungskriterium?
Ja, ich würde es gar nicht so verallgemeinern auf die Gruppe eben der Zahnärztinnen und Zahnärzte, weil wir erleben auch bei den zahnärztlichen Gründungen sehr große Unterschiede. Ne? Ich mache es mal auch fest so an dem Thema Finanzierungsvolumina. Wenn ich eine reine Durchschnittsbetrachtung mache, da liegen wir irgendwo zwischen 450 und 500.000 Euro für eine Praxisgründung oder Übernahme. Wenn wir dann hingucken, dann sehen wir eben extreme Bandbreiten von wirklich auch noch relativ kleinen Praxen, die übernommen werden, wo erstmal, darf das mal so sagen, das Notwendigste dran gemacht wird, um gut starten zu können. Und am anderen Ende gibt es extrem hochwertige Praxen, Sie haben es eben gerade schon gesagt, eben wo dann hohe Investitionsvolumina bewegt werden, wo auch eine gewisse Risikofreude da ist, wo innovativ gedacht wird mit Konzepten nach vorne raus, die dann eben auch deutlich teurer sind. Also wir erleben da ein sehr breites Spektrum. Deswegen fällt es mir schwer, und das wird, glaube ich, auch der Gruppe nicht gerecht, zu sagen, die Zahnärztin oder die Zahnärzte. Aber es gibt dieses Spektrum, was ich gerade beschrieben habe. In der Tendenz, vielleicht noch als Ergänzung, sehen wir, dass die weiblichen Existenzgründerinnen eher etwas vorsichtiger agieren, also auch Stichwort Investitionsvolumina. Da sind in aller Regel die etwas niedrigeren Investitionsvolumina, als wir das bei den männlichen Gründern sehen.
Ja, interessanter Einblick. Das hat sich auch so ein bisschen verfestigt in den letzten 10 Jahren, wenn ich also auf die Existenzgründeranalysen schaue. Ne? Trend ist geblieben. Ne? Jetzt gucken wir nochmal auf das Thema Beratung. Die APO-Bank hatte sich ja in ihrem letzten Aktionsprogramm bis 2025 einen Schwerpunkt darauf gelegt, die Zahl und Qualität der eigenen Existenzgründerberater wieder zu erhöhen. So, jetzt ist 2025 rum. Jetzt gucken wir mal, wie ist der Stand jetzt? Ist das überall verfügbar? Und was umfasst dieses Beratungsangebot, dieser Existenzgründungsberatung? Und was bietet die Bank vielleicht darüber hinaus noch speziell für Praxisgründer an Informationen?
Generell kann ich sagen, wir haben in den letzten Jahren, auch in dem Zeitraum, als wir dieses Programm, was Sie angesprochen haben, ins Leben gerufen haben, das war unser Strategieprogramm, und da haben wir sehr viel auch in den Vertrieb investiert. Und ein wesentliches Merkmal ist das, wir haben es genannt, das duale Betreuungsmodell. Das können wir so ein Stück vergleichen, wenn wir die Welt der Heilberufler schauen, mit dem Hausarztprinzip. Also ein Hausarzt, der bei Bedarf dann eben einen Facharzt hinzuzieht. Wie übersetzt sich das in die Bankwelt? Die Kunden haben einen festen Ansprechpartner. In dieser Analogie wäre das dann der Hausarzt. Und gleichzeitig haben sie den Zugriff auf spezialisierte Expertinnen und Experten. Das kommt nach unserem Erleben sehr, sehr gut an. Und Sie haben gefragt, wo ist das verfügbar? Es ist komplett bundesweit in allen Standorten genauso verfügbar, wie ich das gerade beschrieben habe. Und wir haben, weil wir diesen Trend natürlich auch gesehen haben, sehr viel auch in den letzten Jahren nochmal investiert in Weiterbildung und Spezialisierung unserer Beraterinnen und Berater, gerade mit dem Schwerpunkt Existenzgründungs- und Praxisberatung. Für die potenziellen Interessenten und auch für unsere Kundinnen und Kunden gibt es ein sehr umfangreiches Informationsangebot. Wir haben allein im letzten Jahr, gut 200 Präsenzveranstaltungen gehabt zu dem Thema rund um Praxisgründung, um Praxisoptimierung, Praxisabgabe waren dort die Themen, ergänzt noch um viele digitale Formate. Aber vielleicht an der Stelle einmal auch erwähnt, auch diese Präsenzveranstaltungen bei aller Digitalisierung finden unverändert einen sehr guten Anklang, weil die Menschen das gerne nutzen wollen, sich einfach auch auszutauschen und auch mal mit Menschen zu sprechen, die genau das getan haben, was sie selber vielleicht noch vorhaben. Und eine Ergänzung noch, unter dem, ich habe eben über das bisherige Programm gesprochen, gibt ein neues Programm, Primus 2028, ist unser neues Strategieprogramm. Und dort gehen wir den nächsten Schritt in der Form, dass wir haben das genannt, Beratungscenter Private Banking etablieren. Und die haben wir sehr konsequent einen Fokus auch auf die angestellten Ärztinnen und Ärzte und natürlich auch auf die Apotheker. Und das ist für uns auch ein Thema, was sehr spannend ist, was wir intensiv begleiten, um eben hier auch gut aufgestellt zu sein.
2024 gab es da die Meldung, dass die APO-Bank Stellen abbaut. Ich meine, dass die Bankenwelt insgesamt da vor einer Strukturveränderung steht, ist ja, glaube ich, jedem offenkundig, der heute mal in die alte Sparkasse seiner Jugend geht. Große Räume, wo niemand mehr ist. Also da muss sich ja generell was verändern. Das hat die APO-Bank auch getan. Hat sich das ausgewirkt auf die Anzahl der Berater oder ist das eigentlich in anderen Bereichen passiert?
Nein, das ist mehr in anderen Bereichen passiert. Insgesamt würde ich auch, wenn ich auf die Bank schaue, gar nicht so sehr von einem pauschalen Stellenabbau sprechen, sondern es ist eher eine Transformation. Transformation von Stellen, die eben sehr stark vielleicht rein administrativen Charakter haben, die eher rein unterstützend waren mit Routinetätigkeiten. Da haben wir Stellen rausgenommen, das ist vollkommen richtig, und haben gleichzeitig aber investiert, Klammer auch investieren müssen, in viele Themen, die zu tun haben mit der Regulatorik. Sie wissen, wir sind EZB-beaufsichtigte Bank. Das heißt, das Thema Regulatorik spielt eine sehr, sehr große Rolle hier im Haus. Und das heißt, wir haben komplett andere Kompetenzen und Profile gebraucht, zum Beispiel in einer Einheit Risikocontrolling, nur mal als Beispiel. Oder in dem gesamten Bereich IT, KI als Stichwort mal reingegeben. Das sind ganz andere Kompetenzprofile. Insofern ist es eher eine Transformation, was die Inhalte angeht, die wir abdecken müssen. Und konkret bei den Beratern ist die Zahl im Wesentlichen stabil geworden, weil wir das auch nach wie vor als Kern unseres Geschäftsmodells sehen. Wir wollen mit unserem Filialvertrieb präsent sein. Wir wollen in der Fläche persönliche Beratung anbieten, neben allen digitalen Lösungen.
Und daneben stehen ja für uns alle noch die Herausforderungen von KI in der Zukunft an. Also was das mit uns und dem Markt macht, das wissen wir ja alle noch nicht. Da unterhalten wir uns vielleicht in ein paar Monaten mal drüber, welche Auswirkungen das hat. Wir begleiten ja nun als Kanzlei seit vielen Jahren unsere Ärzte und Zahnärzte nahezu ein ganzes Praxisleben lang in allen juristischen Fragen, von der Niederlassung bis zur Praxisabgabe. Und dann kommen die auch mit ganz unterschiedlichen Beratern, auch Finanzberatern zu uns. Und da hat sich ein richtiger Beratermarkt rund um Gründung und Abgabe entwickelt. Man schaue nur mal in die sozialen Medien, da sieht man eine Flut von tollen Beratern. Deren Qualifikationen sind auch nicht immer transparent. Das ist ja auch kaum reguliert und vielleicht gesetzlich reguliert. Und bei manchem fragt man sich auch, ob es da wirklich um die Anliegen der Kunden geht oder nicht möglicherweise doch eher um die Höhe der Provision, die man dann dort erzielen kann. Gerade bei Finanzierungen mit Banken und Versicherungen, die ja ebenfalls auf das Neugeschäft aus sind und da ein großes Interesse haben. Wie gehen Sie damit um grundsätzlich?
Ja, erstmal, die Beobachtung ist total richtig. Die teile ich. Lassen Sie mich mal so formulieren, der Markt ist da sicherlich heterogen. Als vorsichtige Formulierung mal reingegeben. Wenn ich so auf unser Haus nochmal gucke, auf die APOBank gucke, und Sie haben es am Eingang gesagt mal, ich bin ja sehr lange für das Haus schon tätig, seit über 30 Jahren. Und neben dem Geschäftsmodell hat mich ein zweiter Punkt immer überzeugt, und das ist die Tatsache, dass wir eine Genossenschaftsbank sind. So, das ist für uns insofern ein Riesenvorteil, weil wir haben einen ganz klaren Auftrag, der auch in unserer Satzung steht, und das ist, wir sind dem Erfolg unserer Kunden verpflichtet. Und es geht weniger um die reine Gewinnmaximierung oder eine Eigenkapitalrendite. Natürlich müssen wir auf unsere Kosten achten, das muss jedes Unternehmen. Aber in unserer Vertreterversammlung habe ich persönlich noch nie die Frage gehört, wie ist die Eigenkapitalrendite der Bank, während das bei anderen Häusern sehr, sehr stark im Fokus steht. Und das gibt uns eben den Raum und die Möglichkeit, uns sehr stark auf den satzungsgemäßen Auftrag eben auch zu konzentrieren. Und deswegen, wie agieren wir dort? Ich habe es eben schon mal gesagt, wir investieren viel in die Qualifizierung unserer Berater. Die sind hochspezialisiert, werden eben permanent geschult und mit dem Augenzwinkern vielleicht mal so beschrieben, bei uns ist eben nicht Arzt, sondern die Kolleginnen und Kollegen, die draußen am Kunden arbeiten, die wissen, was ist ein Radiologe, was ist ein Orthopäde, was ist ein Zahnarzt, was ist ein Kieferorthopäde und was unterscheidet die voneinander. Und darüber hinaus haben wir eben einen sehr, sehr großen Datenhaushalt. Ich bezeichne das immer als Datenschatz auch, mit Blick auf die Erfahrung, die wir machen konnten und können daraus sehr, sehr gut beurteilen, ob ein Vorhaben sinnvoll ist oder ob es vielleicht weniger sinnvoll ist. Das machen wir auch unterstützt durch Tools. Es gibt zum Beispiel ein Tool, mit dem man sehr schön eine Standortanalyse machen kann, wo die Rahmendaten zu einem vielleicht geplanten Standort eben bezüglich Kaufkraft, Bevölkerungsstrukturen gezeigt werden können. Was ich persönlich extrem spannend finde, ist die sogenannte Investitions- und Kostenrechnung. Die APOBanker sprechen immer von INCO. Und damit sind wir in der Lage, eben mit einem Kunden, mit einem potenziellen Existenzgründer oder einer Gründerin, eben genau zu simulieren, wie viele Behandlungsfälle brauche ich denn in meiner Praxis, um eben den Kapitaldienst, also Zinsen und Tilgung für die Kredite zu bezahlen, um meine eigene Altersvorsorge abzudecken, um eine Vermögensbildung aufzubauen, ausreichend Geld für die Lebenshaltung zu haben. Also wir übersetzen das ganz bewusst in die Welt der Heilberufsangehörigen, indem wir am Ende sagen, das heißt, du brauchst in deiner Praxis so und so viele Behandlungen am Tag mit der und der Honorierung im Schnitt. Und das Ziel ist immer, dass wir Finanzierungen begleiten, die wirklich nachhaltig funktionieren können. Das ist ganz klar ein Wesen des Geschäftsmodells und so agieren wir.
Das ist dann sozusagen die Qualitätssicherung, die Sie da einbauen, indem Sie die Berater dann auch, sage ich mal, daraufhin vielleicht schulen, dass sie sagen, uns geht es jetzt nicht im Vordergrund um die Provision, ein Neukundengeschäft zu haben und auch die Provision des Beraters, der da mit dem Gründungswilligen kommt, sondern wir wollen auch sehen, dass es tatsächlich auch realisierbar ist, denn der Kunde soll ja auch lange bleiben. Provisionen sind ja jetzt nichts Verbotenes, das gehört ja zum Geschäft mit Finanzierung dazu. Aber die Frage ist eben, wie transparent kann man das für die Existenzgründerinnen und Existenzgründer gestalten, die dann mit einem Berater zur Bank kommen, zum Existenzgründungsberater oder zu demjenigen, der die Finanzierung dann machen soll. Wie transparent geht das? Kann man das vorher erfahren? Was kriegt der Berater, was kriegt die Bank gegebenenfalls oder was zahlt die Bank für jemanden, der einen neuen Kunden bringt?
Ja, es ist heute total transparent. Also Provisionen gehören in der Branche dazu, das muss man auch ganz klar sagen. Und ich halte das auch für legitim, wenn, und das haben Sie angesprochen, Frau Dr. Marschall, wenn man transparent damit umgeht. Also der Kunde weiß, an wen er was bezahlt. Und wenn wir jetzt mal so auf eine typische Finanzierung gucken, dann sehen wir, dass bei den Themen, die dort eine Rolle spielen, es auch einen sehr, sehr klaren regulatorischen Trend gibt, nämlich dahingehend, dass eben im Kreditgeschäft und auch bei Versicherungen ganz klar offengelegt wird, wie die Vergütung dahinter funktioniert. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn Sie eine Finanzierung haben und wir arbeiten ja neben dem Geschäft und der Betreuung, die wir selber in unseren Filialen machen, arbeiten wir auch viel mit Vertriebspartnern zusammen. Und diese Vertriebspartner, klar, die leben auch davon, dass sie eine Provision bekommen für die Vermittlung des Finanzierungsgeschäftes. Das wird aber ganz transparent gegenüber dem Kunden auch ausgewiesen. Das heißt, in den Unterlagen, die der Kunde bekommt, steht, welche maximal mögliche Provision an den Vertriebspartner gezahlt wird. Und am Ende entscheidet dann der Kunde auch, ob er sagt, okay, ist die Leistung, die ich von dem Vertriebspartner in dem Fall erfahre, passt die zu dem, was da an Vermittlungsprovision gezahlt wird? Also es ist keine Blackbox, sondern es ist sehr transparent. Und das Gleiche ist auch im Bereich der Versicherungen. Da ist es ja ehrlicherweise schon länger so, dass die Kosten vor Abschluss komplett offengelegt werden müssen. Sie wissen, wenn Sie eine Versicherung abschließen, zum Beispiel in Form eines Tilgungsaussetzungskonzeptes, dann wissen Sie, welche Kosten in dieser Versicherung enthalten sind. Also da gibt letztendlich auch der Regulator die Spielregeln eindeutig vor. Ich halte es aber auch inhaltlich für total richtig, dass das so ist. Denn nur wenn man damit transparent umgeht, dann hat man auch die Chance, eben Vertrauen in der Kundenbeziehung zu haben. Wenn der Kunde irgendwann sonst später merken würde, dass da welche Provisionen auch immer geflossen sind und kannte das vorher nicht, glaube ich, das ist keine gute Grundlage für eine langfristige Kundenbeziehung.
Das ist dann aber auch, sage ich mal, sozusagen eine Hohlschuld oder wie gesagt, eine Kontrollschuld der Praxis- und Existenzgründer, dass sie darauf eben auch in den Unterlagen achten und auch dann gegebenenfalls dem Berater ihrer Wahl mal nachfragen, wie sich das gestaltet im Einzelfall.
Ja,
ne?
Richtig.
Okay.
Werbung. Orale Gesundheit im Alter steht im Fokus beim Hessischen Zahnärztetag, dem Kongress für Orale Medizin 2026. Erleben Sie am 25. September einen kompakten Online-Kongress mit praxisnahen Impulsen, die sich direkt im Alltag umsetzen lassen. Jetzt bis 31. Juli zum Frühbuchertarif anmelden und sparen. Unter quint.news/KOM.
Die APO-Bank ist ja auch im Wandel der Zeit und vor Jahren, da gab es eben, sag ich mal, häufig die lokale Entscheidungskette. Ja, in der Region wurde eine Kreditfinanzierung geprüft und auch in der Regel, wenn es bestimmte Volumina nicht überschritten hat, auch lokal entschieden. Dann hat man das mal abgeändert und dann gab es andere Entscheidungswege. Meine Mandantschaft hat dann immer wieder sich darüber beklagt, nun sei jemand woanders zuständig, den kennt man überhaupt nicht. Ist man da wieder von abgekehrt oder wie sieht es heute aktuell aus?
Ja, also im Bankenumfeld ja schon fast gesagt seit Jahrzehnten ziemlich klar ein Vier-Augen-Prinzip verankert. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen draußen, die mit den Kunden sprechen, das sind diejenigen, die den Kreditantrag, den Wunsch des Kunden am Ende zusammentragen, formulieren, auch eine, wir nennen das Votierung schreiben, also dann auch sagen, was ist das für ein Vorhaben, wie habe ich den Antragsteller oder die Antragstellerin erlebt, welchen Eindruck habe ich zur Person, wie ist die Konkurrenzsituation, also wenn ich es kurz zusammenfasse, glaube ich als Berater an das Vorhaben. Und dann gibt es Kompetenzen, die in Einzelkompetenz entschieden werden können. Aber bei den Beträgen, über die wir eben gesprochen haben, ich hatte vorhin mal gesagt, 450.000 bis 500.000 Euro für eine Praxisgründung, Das entscheidet niemand alleine, sondern dann gibt es immer ein zweites Votum und das kommt aus der sogenannten Marktfolge. So ist die Bank ja grundsätzlich organisiert. Es gibt den Markt draußen, kennt den Kunden und es gibt eine Marktfolge im Kreditbereich, die anhand der Aktenlage am Ende entscheidet und sagt, ist das alles plausibel? Sehen wir zum Beispiel in den Zahlen eines Abgebers irgendwelche Dinge, die wir noch hinterfragen wollen? Und insofern ist es in aller Regel heute ein Zwei-Voten-Fall, wenn dort entschieden wird. Aber der Ansprechpartner für den Kunden bleibt natürlich die Person vor Ort.
Durchschnittliche Dauer einer solchen Entscheidungsfindung von der Antragstellung bis vielleicht zur Genehmigung des ganzen Vorhabens einer durchschnittlichen Praxis?
Ja, das ist ein Thema, Herr Dr. Schindler, was uns immer beschäftigt und die Kunden auch. Deswegen, ich mache es etwas präziser noch. Die Frage ist immer, ab wann liegen auch alle Unterlagen vor, sodass die Bank entscheiden kann? Häufig ziehen sich solche Vorhaben ja über einen längeren Zeitraum hin, was auch, glaube ich, ganz normal ist. Man tauscht die ersten Gedanken zu einem Vorhaben aus. Vielleicht ändert sich die Praxis nochmal, die einen interessiert. Aber wenn ich mal auf den Moment gucke, wo alle einig sind, diese Praxis soll es sein oder dort soll gegründet werden, und dann liegen alle Unterlagen vor, die wir vom Kunden brauchen, dann ist der Anspruch, dass wir das in 10 bis 14 Tagen auf jeden Fall durchhaben.
Das muss ich auch an der Stelle auch mal deutlich sagen. Ich erlebe ja nun auch viele Ihrer Mitbewerber, vor allem ja auch weitere Genossenschaftsbanken oder auch die DKB etc. Der große Vorteil der Apotheker- und Ärztebank ist einfach die flächendeckende Abdeckung mit qualifizierten Beratern. Das ist einfach ein ganz großer Punkt, der einfach auf der Habenseite steht, ne?
Ich darf noch eine Ergänzung dazu. Ja. Den Zeitraum, den ich eben gesagt habe, den können wir nehmen, so bis wann hat Kunde Kreditverträge vor sich liegen dann am Ende. So, und durch die Erfahrung, die die Beraterinnen und Berater haben, weiß ich, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass man natürlich am Ende eines Beratungsgesprächs immer ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür hat, ist das ein Kreditantrag, den wir auch in der Marktfolge gut begleiten werden. Das heißt, unsere Beraterinnen und Berater sind unabhängig jetzt von der formalen Kreditkompetenz, auch schon, wenn das Konzept vorgestellt ist, man die Person kennengelernt hat, gut in der Lage, Kundinnen und Kunden ein gutes Gefühl mitzugeben, zu sagen, ist das ein Vorhaben, was wir voraussichtlich begleiten werden. Also es ist keine Blackbox, dass was weggeschickt wird und dann kommt irgendwie Ja oder Nein raus, sondern die Beraterinnen und Berater vor Ort können das in aller Regel sehr, sehr gut einschätzen, was dort genehmigungsfähig ist.
Was wir da auch bei beobachten, der Markt stürzt sich auf die weniger werdenden Existenzgründer. Mhm. Dabei hätten doch gerade diejenigen, die auf das Ende ihrer beruflichen Laufbahn zusteuern und die Praxis abgeben wollen, ja ebenso Beratungsbedarf. Häufig einen anderen Beratungsbedarf als die Gründer. Da geht es auch um Anlagefragen etc. etc. Wie finde ich denn da jemanden, der übernimmt? Wie gestalte ich das steuerlich und finanziell? Und wie lege ich dann wiederum den Erlös an? Also all diese Fragen, ist da auf diesem Gebiet die ApoBank auch unterwegs?
Ja, definitiv, klares Ja. Und wir haben das Thema gerade so Begleitung der Praxisabgabe in den letzten Jahren auch ausgebaut. Weil allein wenn wir in die Altersstruktur generell der Ärzteschaft schauen, dann wissen wir, dass natürlich ein riesiger Abgabedruck auch im Markt da ist, also die Praxen in die nächste Generation zu bekommen. Und unsere spezialisierten Praxisberater denken zum einen das ab, was ich vorhin beschrieben habe, was die Praxisgründung angeht, aber auch schon bei der bestehenden Praxis die Frage, wie führe ich diese Praxis, wie kann ich sie optimieren? Und das ist gleichzeitig auch schon die Hinleitung zum Thema Abgabe. Denn nach unserer Erfahrung ist es immer gut, so einen Prozess langfristig vorzubereiten. Also nicht zu sagen, so ich will jetzt irgendwie in 3 Monaten abgeben, das funktioniert in aller Regel nicht gut, sondern es ist was, was man auch vorbereiten kann als Abgeber. Was mache ich noch in meiner Praxis, bevor ich sie abgebe? Und da arbeiten wir zum Beispiel mit einer eigenen Praxisbörse, die wir haben. Da sind aktuell etwas über 1000 Zahnarztpraxen auch in dieser Börse integriert. Und wir bieten den potenziellen Abgebern an, dass wir sie auch dazu beraten, dass wir ein Exposé erstellen und damit eben auch die Vorteile eben anbieten können, dass wir ja über ein sehr, sehr großes Netzwerk auch verfügen. Das betrifft zum einen die Standesorganisation, aber auch Steuerberater, Herr Dr. Schnieder, Rechtsanwälte wie Sie, mit denen wir eng zusammenarbeiten. Und von diesem Netzwerk können auch dann die Abgeber gut profitieren. Und insofern, glaube ich, können wir auch dort gut unterstützen. Und das ist ein total wichtiger Punkt.
Da sind wir jetzt bei einem Thema, was Sie vorhin schon angeschnitten haben, denn das Geld, was man verdient hat oder das Geld, was man für seine Praxis bekommt, will man ja auch dann gut anlegen. Und für die ApoBank ist ein Standbein immer wichtiger geworden, nämlich das Privat- und Vermögensgeschäft in den letzten so 15 bis 20 Jahren. Ne? Also mit den Kundinnen und Kunden nicht nur Praxis begleiten und Praxis finanzieren, sondern eben auch Privat- und Vermögensgeschäft zu machen. Also eigengenutzte Immobilien, Geldanlagen aller Art. Sie haben schon das neue Programm genannt, Primus. Da steht drin, dass in den kommenden Jahren ein deutlich steigender Anteil der Studierenden, auch der angestelltätigen Heilberufler als Kunden gewonnen werden sollen. Was kann die Bank denen heute bieten, was andere Banken vielleicht nicht so können? Das geht ja vielleicht auch mit Bezug auf Absicherung in Lebensphasen. Das betrifft vor allen Dingen die steigende Zahl von Frauen in den Berufen. Oder auch vielleicht mit einer Mitgliedschaft, denn die ApoBank ist ja nach wie vor eine Genossenschaftsbank. Mhm. Was leistet die ApoBank bei dem Geschäftsbereich?
Stichwort Genossenschaftsbank ist genau richtig, nochmal, wie Sie es angesprochen haben, Frau Dr. Marschall. Wenn man es kurz zusammenfassen will, ist ja das Wesen dieser Genossenschaft, die Bank gehört den Heilberuflern und ist für die Heilberufler da. Das ist die wirklich sehr kurze Zusammenfassung. Und ich habe es eben schon mal angedeutet, in der Satzung ist klar verankert, dass es für uns darum geht, eben letztendlich die Heilberufsangehörigen bestmöglich zu unterstützen. Und diesen Gedanken, der ist ja ein bisschen aus der Zeit gekommen, kann man den Eindruck haben, wenn man zu vielen anderen Genossenschaftsbanken guckt. Wir möchten nach wie vor und wünschen uns das sehr stark, dass jede Zahnärztin, jeder Zahnarzt eben auch durch diese Mitgliedschaft bei der Bank den Gedanken dieses genossenschaftlichen Prinzips auch mitträgt. Wir sind deswegen auch Stichwort jüngere Heilberufsangehörige hingegangen und haben jetzt in der letzten Vertreterversammlung die Vertreterversammlung um den Beschluss gebeten, dass wir die Geschäftsanteile von bisher 1.500 Euro auf 500 Euro reduzieren, einfach um diese vermeintliche Eintrittsbarriere, Höhe des Betrages runterzunehmen. Gleichzeitig wollen wir mit den 500 Euro immer noch erreichen, dass das eine gewisse Exklusivität hat, weil dieser Betrag ist immer noch deutlich höher als bei allen anderen Genossenschaftsbanken. Und was mich persönlich auch sehr freut, wir haben es im letzten Jahr geschafft, gegen den Trend bei Genossenschaftsbanken, dass wir ein Nettowachstum bei unseren Mitgliedern hatten. Das ist in aller Regel, wenn man die Presse verfolgt, bei vielen anderen genossenschaftlichen Wettbewerbern geht das genau in die andere Richtung. So, daran sollen natürlich auch die Heilberufsangehörigen partizipieren. Wir haben im letzten Jahr oder auch in den letzten Jahren 6% Dividende gezahlt. Das ist, finde ich, auch eine sehr attraktive Verzinsung des Kapitals für die Kunden und für die Anteilseigner. Insofern erstmal, wie gesagt, dieser Gedanke Genossenschaft. Was wir, glaube ich, für uns schon sagen können, dass wir eben so diese Lebenswelt der Ärzte und Apotheker sehr, sehr gut kennen. Also das ist der USP der Bank und der bezieht sich eben nicht nur auf die niedergelassenen Heilberufsangehörigen. Da haben wir eben darüber gesprochen, was wir tun können, sondern auch eben auf die Angestellten. Da zielt ja Ihre Frage auch hin, was tun wir dort? Und wir bieten neben der reinen Bankberatung, die man immer erwarten würde, auch gerade Richtung Angestellte an das Thema der Karriereberatung. Das heißt, unsere Beraterinnen und Berater wissen, was typischerweise Schritte eben auch im Angestellten-Dasein sind. Und wie sich vielleicht auch Einkommen entwickeln kann und welche finanzielle Entscheidung kann ich mir jetzt zutrauen mit Blick auf mögliche Einkommensperspektiven. So, das sind alles Dinge, glaube ich, die im Markt schon einen hohen Stellenwert haben und insofern wollen wir uns eben auch dort für die Angestellten noch besser aufstellen. Und das Thema Vermögensanlage haben Sie angesprochen. Das ist etwas, wenn ich da mal ein bisschen zurückdenke an meine Anfangszeit, und da muss ich ja nicht nur ein bisschen, sondern weit zurückdenken. Da hat das Thema Vermögensanlage, obwohl wir ja wirklich tolle Kundinnen und Kunden haben, eine relativ untergeordnete Rolle gespielt. So, und da haben wir uns, wenn man die Bank so ein Stück beobachtet, in den letzten Jahren eben auch deutlich anders aufgestellt. Also wir haben uns auch Richtung Asset Management komplett neu aufgestellt, haben heute dort ein anderes Leistungsspektrum, auch eine andere Kompetenz in der Beratung, in der Fläche. Und wenn Sie das erlauben, erwähne ich mal einen, wie ich finde, sehr schönen Erfolg. Wir haben jetzt seit 2022, haben wir das Depotvolumen, was wir für unsere Kunden betreuen dürfen, mehr als verdoppelt. So, und das, finde ich, zeigt, dass auch dort Akzeptanz neben dem Thema Existenzgründung, die unverändert wichtig ist, aber auch das Vertrauen zum Thema Vermögensanlage da ist. Das freut uns auch sehr, denn, kannst du nochmal sagen, wir haben tolle Kundinnen und Kunden, die auch nach Lösungen suchen, eben wie sie ihr Vermögen sehr gut und strukturiert anlegen.
Da machen Sie auch relativ viel Informationsangebote. Ne? Da gibt es immer Marktbewertungen, gerade zu aktuellen Trends, die man abonnieren kann als Newsletter oder sowas, wo man dann Infos bekommt, auch Podcasts und Talks. Ne? ApoTalk, da ja einige Angebote rund um dieses Thema mal nicht, jetzt Existenzgründung oder
Praxisführung. Ja, genau. Richtig. Ja. Das freut mich, dass Sie das so wahrgenommen haben. Das ist genau die Veränderung auch.
Ja, gut.
Vielleicht schauen wir uns mal den Gesundheitsmarkt in seiner Gänze an und ganz speziell jetzt hier den Markt der gewerblichen Dentallabore. Wir haben in Deutschland ungefähr 7.500 gewerbliche Dentallabore. Ich bin in dem Markt intensiv unterwegs und stelle immer wieder fest, dass die APO-Bank bei dem Thema Finanzierung, bei dem Thema betreuende Bank eine untergeordnete Rolle stellt. Nicht nur im Bankgeschäft, sondern auch bei anderen Ebenen. Ob das die Beraterebene ist, das ist im Laborbereich relativ dünn ausgebildet. Wundert mich ein bisschen. Aber fokussieren wir uns mal auf den Bankbereich. Ist das kein Thema für Sie?
Ja, doch es ist definitiv eins, Herr Dr. Schnieder. Denn der Anspruch ist ja, dass wir eben alle Zielgruppen eben im Heilberufsmarkt bei den Gesundheitsakteuren bedienen wollen. Und Dentallabore, klar, sind absolut ja Bestandteil der zahnmedizinischen Versorgung. Und insofern sehen wir natürlich auch die unternehmerischen Herausforderungen, die es dort gibt. Ich denke auch, dass wir die gut kennen, höre aber bei Ihnen natürlich raus, dass Sie das im Markt nicht immer so wahrnehmen. Das ist vielleicht ein Punkt, wo wir auch nochmal drüber reden können, wie man das verbessern kann. Weil grundsätzlich, wie gesagt, ganz klar, wir verstehen uns als Partner eben für alle Gesundheitsakteure und nicht jetzt nur für einzelne Berufsgruppen. Natürlich gibt es die Schwerpunkte, über die wir bisher besprochen haben, aber Dentallabore, ganz klar, ist ein Bestandteil, den wir dann auch stärker schon an der Schnittstelle zu unseren Kollegen im Firmenkundenteam betreuen. Aber ja, ist eine Zielgruppe der Bank.
In der nächsten Folge haben wir den Jan Süßmuth zu Gast gehabt. Also man wird ihn hören. Er ist ja der Geschäftsführer von Ivoclar Deutschland. Thema Industrie, Thema Medizinproduktehersteller. Wie sieht es da aus? Gibt es da einen Fokus oder traditionell noch gar nicht? Oder ist das nicht so Ihr Markt?
Ja, doch, das ist also, jetzt springen wir dann einmal aus dem klassischen Privatkundengeschäft, über das wir bisher gesprochen haben, in den Firmenkundenbereich. Da ist das, also erstmal haben wir dort die gleiche Fokussierung wie generell im Haus. Also wir begleiten dort eben Themen rund um den Gesundheitsmarkt. Da ist ein Großhandel der Apotheker drin. Da sind, wie wir es eben schon gehört haben, durchaus auch zahnmedizinische Labore drin. Da sind aber auch produzierende Unternehmen drin. Da ist der Handel mit Medizingeräten mit drin. Also sehr breit aufgestellt. Haben wir heute dort schon die Marktdurchdringung, die ich mir persönlich wünsche? Ehrlicherweise nein. Und das gehört auch zu unserem Strategieprogramm, dass wir gesagt haben, wir wollen uns im Firmenkundenbereich, in dem wir immer aktiv waren, aber wir wollen uns mehr fokussieren auf die mittelständischen Adressen. Also die APO-Bank sehe ich weniger jetzt bei den ganz, ganz großen Häusern. Weil das ist immer die Frage, wie sie da auch als Partner wahrgenommen werden. Und wir wollen, wenn wir eben mit mittelständischen Unternehmen sprechen im Firmenkundenbereich, wir wollen auf Augenhöhe agieren. Also der Anspruch ist, ich mach das mal auch wieder bitte mit dem Augenzwinkern, dass uns nicht alleine der Finanzbuchhalter kennt, sondern dass wir mit der Geschäftsführung des Unternehmens sprechen können. Und deswegen ist die Zielgruppe dort eben mittelständische Unternehmen, die aber immer eben im Gesundheitssektor tätig sind.
Ist das Thema denn dann auch zentral aufgehängt in Düsseldorf oder ist das wiederum auch filialisiert?
Nee, das ist der Kern ist hier in Düsseldorf des Firmenkundenteams. Wir haben allerdings in den drei Vertriebsregionen, das ist unsere Organisationsstruktur, auch dezentral sitzende Firmenkundenbetreuer. Aber die Steuerung des Geschäftes und welches Geschäft wollen wir machen, das passiert hier sehr stark aus Düsseldorf. Das ist auch eine kleine, aber wie ich es immer sage, feine Einheit, dieses Firmenkundengeschäft, aber eben auch mit dezentralen Beratern in der Fläche.
Aber da hat mich immer so ein bisschen, ich weiß, dass das Thema ja die APO-Bank schon lange beschäftigt und dass es immer wieder Initiativen gegeben hat, das Firmenkundengeschäft voranzutreiben und das auch sozusagen mitwächst, aber es läuft so ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit. Ne? Da wird in den Bilanzpressekonferenzen eigentlich selten nachgefragt und das ist auch, glaube ich, für die Zahnärzte oder auch für die Apotheken und so weiter nicht so unbedingt ersichtlich oder für die Ärzte, dass die APO-Bank da in diesem Bereich auch tätig ist. Man ist ja sonst im Markt gut vernetzt, aber auch jetzt, wenn wir jetzt auf unsere Partner oder die Firmen, die wir kennen in der Dentalindustrie schauen, dass da einer gesagt hat, wir finanzieren jetzt mit der APO-Bank, kann ich mich nicht daran erinnern. Also das ist, glaube ich, noch nicht so weit verbreitet, dass die APO-Bank in dem Bereich unterwegs ist.
Ich glaube, das gehört mit dem Thema der Labore zu den Themen, die man mal beleuchten muss. Ja.
Ja, genau. Aber gucken wir mal auf Ihr langes Bankerleben und die vielen Heilberufler, die Sie in die Niederlassung begleitet haben. Und irgendwie waren die Zeiten ja selten einfach, ne? Wenn man zurückschaut. Und es war doch immer meistens herausfordernd, bis zum Teil auch sehr stürmisch. Auch jetzt stehen wir wieder vor einem Umbau des Gesundheitswesens mit Spargesetz und angekündigten Strukturreformen. Und die Protagonisten behaken sich aktuell, die Apotheker und die Ärzte. Jetzt mal jenseits eines eigenen Bankgeschäfts, wenn Sie mit jungen Zahnärzten und Zahnärzten treffen, die auf einer Party sprechen, auf die auf einer Party treffen, würden Sie denen weiter zur Niederlassung raten und warum? Also jenseits vom Bankgeschäft jetzt, also sondern einfach im Gespräch, privat, auf einer Party.
Gut, wir sind nicht in der Bank, sondern Heiko Drews ist privat unterwegs jetzt. Ne? Ja. Gut, also ich glaube persönlich, und das gilt natürlich erstmal für jede Niederlassung und unternehmerische Tätigkeit, ich glaube, es gibt kein anderes vergleichbares Modell, wo man am Ende so viel Gestaltungsfreiheit und auch unternehmerische Selbstbestimmung hat, wie in der Niederlassung. Das ist für mich eine Überschrift. Natürlich, und das erleben wir, und das erlebe ich auch, wenn ich privat in Gesprächen bin, die Entscheidungen werden heute anders und bewusster getroffen. Dr. Schnieder hat es, glaube ich, vorhin mal gesagt, früher war das ganz normal, man hat sich eben niedergelassen. So, und heute ist schon das Abwägen da, weil es ja auch viele Möglichkeiten und auch durchaus attraktive Möglichkeiten der Anstellung gibt, ist es eben eine bewusstere Entscheidung. Ich sehe das persönlich aber auch eben als Chance, wenn, und jetzt kommt der aus meiner Sicht wichtige Hinweis, wenn das gut vorbereitet ist, wenn man sich intensiv mit dem Konzept auseinandersetzt, wenn man die Frage beantworten kann, was unterscheidet mich denn vielleicht auch von anderen Zahnarztpraxen, die im direkten Umfeld sind, dann glaube ich, ist nach wie vor die Chance da, eben sehr erfolgreich agieren zu können. Wobei ein Punkt extrem wichtig ist, und ich glaube, das muss jede Existenzgründerin oder jeder Existenzgründer für sich einmal in Ruhe beantworten, weil dieses unternehmerisch tätig sein hat natürlich auch was damit zu tun, dass man auch eine Menge Verantwortung hat. Und da denke ich vor allen Dingen eben an die Praxis. Ich denke an das Praxisteam, was angestellt ist. Es sind relativ hohe Verbindlichkeiten bei der Bank damit verbunden. Also dieses Thema, ich möchte diese Verantwortung, ich glaube, das muss man für sich einmal beantworten. Und wird so weit gehen, man sollte Freude daran haben, diese Verantwortung zu tragen und aber dafür eben auch selber gestalten zu können und eben Unternehmer zu sein. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man das für sich persönlich mit Ja beantworten kann, dann, glaube ich, ist das unverändert. Bei allen Themen, die wir dann auch schon mal hören, warum nicht Niederlassung, glaube ich, ist das unverändert sehr, sehr spannend.
Ja, ich glaube, lieber Marion, dem können wir uns ja nur anschließen, nicht? Also wir sehen das ja letztendlich ähnlich auch, dass wir nach wie vor Mut machen wollen. Das ist ja auch eine unserer Intentionen unseres Podcasts, Mut machen wollen, die Freiberuflichkeit anzustreben, egal ob alleine, in Kooperation oder auch mit mehreren. Also das ist etwas, was uns antreibt. Ja, lieber Heiko Drews, also ich muss sagen, vielen, vielen Dank für diese tollen Informationen, für diesen Rundumblick in und über und auf die Bank. Vieles von dem, wie gesagt, hat mich nicht überrascht, weil ich die Bank immer seit vielen, vielen Jahren auch sehr gut kenne. Nochmal herzlichen Dank dafür von meiner Warte aus.
Ich darf mich auch sehr herzlich bedanken. Das war viel Input und auch viel ehrlicher Input und viel auch zum Nachdenken. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Also über Medizinproduktebereich, Firmenkunden und Dentallabore reden wir sicherlich nochmal. Ja, herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich hoffe, dass es Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht hat.
Ja, also mir hat es absolut Spaß gemacht. Danke für den Austausch und wie gesagt, ich finde das gut, wie Sie es eben auch nochmal formuliert haben, dass Sie eben auch unterwegs sind und sagen, ja, wir wollen potenziellen Existenzgründern Mut machen. Und ich glaube, das vielleicht so als Schluss von mir, ich glaube, es gibt nach wie vor echt auch ganz viele gute Gründe dafür. Ne? Wenn wir in den Gesundheitsmarkt gucken, es ist ganz viel an Veränderungen unterwegs, aber es ist eben auch ein absoluter Wachstumsmarkt bei allen anspruchsvollen Veränderungen, die da sind. Aber das eben mitzugestalten, finde ich total spannend. Und insofern nochmal, ich glaube, wenn man sich mit den richtigen Fragen gut auseinandersetzt, sich gut beraten lässt, auch in dem Netzwerk, über das wir gesprochen haben, dann ist das immer noch ein sehr, sehr spannender Gedanke, eben in die Niederlassung zu gehen. Wir begleiten das gerne. Und ich habe es eben einmal auch gesagt, wenn dann jemand für sich die Frage beantwortet und sagt, nein, ich möchte das nicht, ich möchte vielleicht diese Verantwortung auch nicht, dann freuen wir uns und danach stellen wir uns auf, dass wir eben auch für Kolleginnen und Kollegen in der Anstellung eben dann eine gute und individuelle Beratung liefern können. Herzlichen Dank.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor, diesmal mit Heiko Drews, Vertriebsvorstand der APO-Bank, zum Wandel in der Welt der Heilberufe und zur Rolle der Bank als Genossenschaftsbank der Heilberufe. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast bewerten und wenn Sie ihn beim Dienst Ihrer Wahl abonnieren. Es gibt jeden ersten Donnerstag im Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge haben, dann schreiben Sie uns an podcast@quintessenz.de.
Und alle Links und Adressen zu mehr Informationen zu unserem Thema finden Sie wie immer in unseren Shownotes. Herzlichen Dank fürs Zuhören.
Das war Dental Minds, der Infopodcast für Zahnarztpraxis und Labor. Mit Marion Marschall und Karl-Heinz Schnieder. Ein Quintessence Podcast.